Ich würde gerne in die Runde der letzten 16 einziehen und ich bin auch ehrlich und sage, zweite, dritte Runde bei dieser WM wäre kein gutes oder akzeptables Ergebnis für die WM.
Hier ist Checkout, der Sport1 Darts Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg. Ho, 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 ho. Na, was war denn das?
Jawohl, eher hahaha. Ha, ha. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Checkout, dem Sport1 Darts Podcast. Kevin, ich kann es dir gleich beantworten. Was war das? Das war das Weihnachtsintro von Checkout, dem Sport1 Darts Podcast. Was allerdings gleich geblieben ist, ist, dass wir beide immer noch hier sitzen. Ich begrüße dich erstmal. Hallo Kevin Schulte, mein lieber Podcastpartner, auch in dieser Advents- und Weihnachtszeit.
Ja, und auch ich bin frisch von der Clownschule gekommen. Jetzt hier für die aktuelle Folge, für die erste Folge im Dezember haben wir uns etwas Besonderes ausgedacht. Und dieses Intro, dieses leicht modifizierte Intro, Grüße und Dank gehen raus an Ben, der dieses Sounddesign wieder wunderbar hinbekommen hat. Dieses Intro wird uns jetzt während der WM und der Vorschaufolgen auch auf die WM begleiten.
Und die Vorschaufolgen, da kommt wirklich einiges auf die Zuhörer drauf zu, weil wir uns wahnsinnig viel ausgedacht haben. Es gibt sehr interessante Folgen, es wird sehr lange Folgen geben auch hier. Es gibt super viel Darts-Content. Was aber auch noch gleich geblieben ist, ist der Infoblog, den ich hier gerade einmal zu Beginn nennen möchte. Ihr könnt uns immer noch unterstützen auf Patreon. Das kostet 3,57 Euro inklusive der Mehrwertsteuer. Wir bedanken uns bei jedem, der das tut und der unsere Arbeit hier unterstützt. Und was auch gleich geblieben ist, ist, dass ihr in der Folgenbeschreibung immer noch die Links findet zu unserem Discord-Channel, zu Instagram und Twitter und auch zu dem Sport1 Darts Newsletter. Dort gerne einmal vorbeischauen. Und ich würde sagen, damit können wir heute in diese Folge reinstarten. Es ist eine Folge, die einen sehr würdigen Gast mit dabei hat.
Ganz genau. Und zwar gibt es gleich reichlich Interview-Aussagen von Martin Schindler, der die deutsche Nummer 1 im Laufe des Jahres geworden ist, der sich viel vorgenommen hat für diese WM. Das hat man aus dem sehr markigen Zitat jetzt auch im Cold Opener schon rausgehört. Also zweite, dritte Runde nicht akzeptabel, finde ich sehr, sehr stark, das Zitat. Und dieses und vieles mehr werdet ihr gleich in voller Pracht hören. Die Folgen sind jetzt natürlich eingebettet in unseren großen Checkout-WM-Countdown, Teil 1. Das war unsere XXL-Folge in der vergangenen Woche mit unserer WM-Prediction. Die gibt es ja auch bei YouTube auf dem MyDartCoach-Account auch in Bild und Ton zu sehen. Also wer von dem Podcast-Format nicht genug bekommen kann, der kann da die Folge auch ausnahmsweise mit Bild verfolgen. Teil 2 dann eben heute die Folge mit vollem Fokus auf Martin Schindler. Und dann geht es ja in dieser Woche rasch weiter mit dem WM-Countdown. Lasst euch da überraschen, was ihr da am Freitag dann auf die Ohren bekommt. Und dann gibt es natürlich auch noch, Micha, das Herzstück unseres WM-Countdowns in diesem Jahr.
Ja, und das ist dann die detaillierte Info zu allen 96 Startern, zu allen 96 Spielern bei der WM gemeinsam mit Adrian Geiler. Also da gibt's ordentlich was auf die Ohren, zwar dann nicht in Bewegtbild und Farbe, aber auditiv trotzdem wertvoll. Wir haben uns da ordentlich ins Zeug gelegt und hoffen, euch wird das Ganze gefallen und wirklich auf die WM einstimmen, weil die Vorfreude, die steigt so langsam. Und während der WM gibt es dann hier bei Checkout natürlich ohnehin die gewohnten täglichen Folgen in der Berichterstattung. Aber ich würde sagen, damit können wir jetzt reingehen in das Martin Schindler Spezial hier. Erzähl uns doch mal so ein bisschen erstmal was zu der ganzen Prämisse und den Tönen, die wir jetzt gleich von Martin hören werden.
Ganz genau, es werden reichlich Töne kommen, so 25 an der Zahl ungefähr. Diese Töne entstammen einer Pressekonferenz, die Martin Schindler gegeben hat. Das Ganze wurde so ein bisschen orchestriert, auch vom Management, aber vor allen Dingen dann eben veranstaltet durch die PDC Europe. Man hat da gesagt, wir wollen die Spieler Schindler, Clemens, Petretzko in solche gesammelten Pressekonferenzen schicken. Wie es immer so ist, es gibt dann natürlich auch trotzdem noch irgendwelche 1:1-Interviews, die andere Medien führen, obwohl man von vornherein sagt, hier, wir machen nur diese Interviews. Andere haben da dann vielleicht nochmal einen Zugang genutzt, den wir jetzt nicht in Anspruch genommen haben, was aber auch völlig okay ist. Ich denke, wir haben gerade hier aus diesem Gespräch mit Martin, aus diesen Fragen auf dieser Pressekonferenz sehr, sehr viel mitnehmen können. Deswegen bin ich damit auch fein und ich kann auch verstehen erstmal, dass man versucht, das zu bündeln. Aber trotzdem natürlich, da machen wir jetzt auch keinen Hehl raus, hätten wir uns gewünscht, auch mit allen 1:1 Gespräche führen zu können. Aber das ist eben nicht immer möglich gewesen und dementsprechend dealen wir mit dieser Situation und dazu muss man auch sagen, Martin ist ja per se auch ein wunderbarer Gesprächspartner und hat auch im Rahmen dieser Pressekonferenz sehr, sehr detaillierte Einblicke gegeben. Man muss auch dazu sagen, der Großteil der Fragen kam ohnehin von mir und vom Kollegen Lutz Wöckener von der Welt, der auch ab und an im Shortleg-Podcast zu hören ist. Den kennt ihr sicherlich auch und dementsprechend würde ich sagen, gehen wir jetzt dann auch gleich rein.
Ja, das können wir machen nach dieser Vorrede und beginnen mit der ersten Frage an Martin Schindler zu seiner Meinung zu der Auslosung, wie er darauf schaut.
Also ich persönlich denke, dass die Auslosung theoretisch hätte definitiv schlimmer ausfallen können. Ich glaube, wahrscheinlich von den gesetzten Spielern wollte niemand Wessel Niemann potenziell haben, nachdem Grand Slam of Darts, den er gespielt hat. Bin natürlich auch in erster Linie froh darüber, jetzt nicht direkt gegen zum Beispiel Ricardo oder Florian spielen zu müssen. Oder natürlich auch Nico Springer oder Kai Gotthardt. Man möchte schon nicht unbedingt gegen die Deutschen spielen, also meiner Meinung nach, weil man kennt sich halt natürlich gut untereinander, man redet viel, man verbringt viel Zeit miteinander. Ja, und jetzt ist es Kellen Ritz oder Romeo Grabowacz geworden. Romeo, der ja auch tatsächlich im hessischen Dartverband auch viel unterwegs ist, ist jetzt, sage ich mal, auch nicht ungefährlich, hat auch schon dieses Jahr gezeigt bei der European Tour und auch bei der Super Series, bei der Modus Super Series, was er kann, dass er sehr gut spielen kann. Ja, und gegen Kellen Ritz ist die Bilanz bisher nicht so schlecht gewesen in meiner Lebzeit. Ich glaube, ich habe jetzt 12 oder 13 Mal gegen Kellen Ritz gespielt, bisher noch nie verloren und ich hoffe, dass sich das jetzt natürlich auch zur WM nicht ändert.
Ja, Wahnsinnsstatistik, die Martin da zum Besten gegeben hat gegen Kellen Ritz. Also für Kellen Ritz definitiv dann eine Horrorauslosung bei dieser Statistik gegen Martin Schindler. Aber Kellen Ritz muss ja erstmal an Romeo Grabowacz vorbei. Und da hat Martin auch noch, das haben wir jetzt hier nicht mehr im Ton gehabt, aber da hat Martin auch noch was erzählt auf Nachfrage. Und zwar hat er gegen Romeo vor einem Jahr vor der WM 2024 noch auf HDV-Ebene gespielt. Mittlerweile ist ja Romeo nach Kroatien umgezogen. Das haben wir von Robert Marjanovic jetzt zuletzt im Game-On-Podcast einmal gehört, also Romeo nicht mehr in Deutschland wohnhaft, aber hat ja zuletzt jetzt auf HDV-Ebene sehr viel gespielt und war da in Darmstadt ja dann auch durchaus nicht weit entfernt vom Wohnort von Martin Schindler.
Ja, also es hätte fast zum lokalen Duell kommen können, wenn Romeo sich nicht davor gedrückt hätte und dann lieber umgezogen wäre. Nein, kleiner Scherz natürlich. Ich finde es eigentlich ganz gut, auch was Martin hier sagt. Also er geht da schon auch sehr selbstbewusst dran, weiß natürlich auch, dass er, wer auch immer sein Gegner wird, ihn nicht unterschätzen darf, aber sich hier natürlich auch direkt schon eine ganze Menge zutraut. Und das ist auch klar und das muss auch sein Anspruch sein.
Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt weiter zur nächsten Frage. Da ging es jetzt erstmal ganz grundsätzlich darum, was nimmt sich Martin überhaupt vor für diese WM? Was ist seine Zielsetzung?
Also ich möchte natürlich meinen eigenen Rekord der letzten 32 bei dieser Weltmeisterschaft brechen. Ich würde gerne in die Runde der letzten 16 einziehen. Und ich bin auch ehrlich und sage, zweite, dritte Runde bei dieser WM wäre kein gutes oder akzeptables Ergebnis für die WM. Natürlich, man kann es nicht, sag ich mal, direkt immer steuern, was passieren wird. Aber ich will auf jeden Fall in die Runde der letzten 16 und sag natürlich auch sehr gerne, ja, ich möchte weiterkommen, ich möchte bis ins Viertelfinale, ins Halbfinale, ins Finale oder vielleicht auch die WM gewinnen.
Finde ich eine starke Aussage. Also, dass er sagt, zweite Runde, dritte Runde ist nicht akzeptabel, das finde ich schon sehr, sehr stark. Weil ich meine, wir wissen alle, wie die Auslosung aussieht, wenn er sagt, dritte Runde ist nicht akzeptabel. Das heißt dann auch, dass er potenziell an einem Dimitri Vandenberg vorbei müsste, wenn es zu diesem Duell kommt, der in der Setzliste höher steht. Aber er hat da die Confidence und sagt von sich, das ist nicht akzeptabel und schaut dann auch weiter. Ich meine, Martin, der wird das Draw auch kennen, weiß dann, was möglich ist. Ich sag mal, Achtelfinale, Viertelfinale, sowas in die Richtung. Schaut dann aber auch noch ein bisschen weiter, was vielleicht jetzt aus neutraler, außenstehender Sichtweise ein bisschen hochgegriffen ist, Halbfinale, Finale, WM gewinnen. Aber wenn er diese Confidence mitbringt und sich das zutraut, ich finde das eine gute Aussage. Das ist eigentlich das, was wir schon länger mal auch hören wollen.
Ja, und das trägt natürlich auch seiner Entwicklung Rechnung. Er hat jetzt diese zwei Titel eingefahren auf European Tour-Ebene und dann muss man ja auch zur WM fahren mit möglichst hohen Zielen. Das finde ich sehr, sehr gut und ja, du hast es angesprochen, er müsste dann erstmal an einem Dimitri mutmaßlich vorbei, um dann eben erstmals ins Achtelfinale einzuziehen und dieses Achtelfinale hätte ja dann auch durchaus was Besonderes parat. Sollte nämlich Gabriel Clemens ebenfalls im Achtelfinale stehen, würde es zum deutsch-deutschen Duell kommen. Und natürlich war das auch eine Frage, die jetzt gefragt werden musste. Potenzielles Achtelfinale gegen Gabriel, wie würde Martin das sehen und angehen?
Klar, wenn es natürlich zum Duell gegen Gabriel kommt, dann ist es so. Ich meine, man kann es ja theoretisch nicht komplett verhindern. Das ist halt einfach bei einer Auslosung oder bei einer Setzung so. Aber auch da will ich natürlich das Spiel gewinnen und genauso würde Gabriel dieses Spiel auch gewinnen wollen. In erster Linie bin ich ja ehrlich, zweite Runde und dritte Runde gewinnen ist Ziel Nummer eins. Und wenn es denn soweit ist, dann können wir gerne auch nochmal quatschen.
Ja, dann hoffen wir mal, dass es soweit kommen wird und wir dann nochmal quatschen können und hören, wie die beiden das sehen. Müssen natürlich auch beide mitspielen in diesem Szenario, wäre aber natürlich das, was wir uns aus ja, deutscher Sicht natürlich auch wünschen würden. Aus deutscher Sicht hat sich auch das Folgende verändert, dass Martin jetzt eben als deutsche Nummer 1 hier auch in die WM reingeht und da auch die Frage an ihn, was ihm dieser Status als deutsche Nummer 1 jetzt hier auch hinsichtlich der WM bedeutet.
Es ist natürlich absolut was Besonderes, der beste deutsche Dartspieler zu sein, aber das ist jetzt nicht so zwischen uns, dass wir deswegen sagen, keine Ahnung, ich mag dich jetzt nicht mehr, weil du jetzt mich überholt hast oder so. Ich würde eher sagen, dass man schon sagen kann, dass sowohl Gaga als auch ich, natürlich auch die anderen Deutschen, wir kämpfen gegen die Rangliste insgesamt. Das heißt, wir würden am liebsten so weit nach oben in der Rangliste kommen, wie es geht und halt nicht untereinander, dass es da so eine Rivalität ist, dass man sagt, ich muss unbedingt vor Gabriel in der Rangliste stehen, damit ich damit ich mich gut in meiner eigenen Haut fühle, sondern für mich geht es darum, gute Darts zu spielen, vernünftige Ergebnisse einzuholen und wirklich Stück für Stück mich zu verbessern und natürlich dementsprechend halt auch Titel zu gewinnen und solche Sachen zu erreichen. Nicht mal unbedingt die Rekorde für Deutschland jetzt einstellen, sondern ich spiele für mich und für niemand anderen und das ist für mich das Wichtigste.
Ja, fairerweise muss man sagen, ist natürlich auch immer so ein beliebtes Medienthema. Wer ist jetzt die deutsche Nummer eins? Und ich denke, man merkt auch gerade schon, dass Martin, seitdem er diesen Status hat, natürlich auch ein bisschen mehr noch der Fokus auf ihm liegt und ein bisschen davon Gabriel Clemens weggegangen ist. Ganz grundsätzlich geht es jetzt im nächsten Ton so ein bisschen um die eigene Erwartungshaltung von Martin im Konzert auch der ganz Großen und auch wie er seine eigenen Major-Leistungen bewertet hat, das lässt durchaus tief blicken, denn auch da nimmt er kein Blatt vor den Mund.
Na, also ich sag mal so, natürlich meine ganz eigene Erwartungshaltung für dieses Turnier hat sich natürlich extrem gesteigert, eben durch dieses Jahr, wo ich ehrlicherweise sagen muss, das Jahr 2024 war spielerisch nicht das beste Jahr, aber ergebnistechnisch war es ein hervorragendes Jahr und dementsprechend möchte ich natürlich auch eben bei der WM auftreten mit Selbstvertrauen, mit Selbstbewusstsein und ich habe das Gefühl, dass ich definitiv auch weit kommen kann und ich muss es dann halt jetzt natürlich bringen, weil, müssen wir auch ehrlicherweise sagen, wahrscheinlich wird jeder auch von den Leuten jetzt hier Bescheid wissen, die Majors dieses Jahr waren jetzt alles andere als gut oder hervorragend. Auf der Pro Tour sehr gut, also gerade European Tour, aber bei den Majors halt noch nicht. Und jetzt heißt es eben bei der Weltmeisterschaft, neues Turnier, neues Glück. Ich weiß, wie der Ablauf sein wird, welches Hotel, wann, wie, wo. Hab da meinen Plan schon zurechtgelegt und gehe mit meiner sehr hohen Erwartungshaltung an mich doch an.
Ja, und zum Thema Erwartungshaltung, da muss er sich natürlich dann auch mit den ganz Großen messen. Und wenn wir jetzt mal weiterspinnen, er hat ja anfangs auch schon den Begriff Viertelfinale, Halbfinale, Finale in den Raum geworfen. Das heißt natürlich auch, irgendwann würden Humphries, Littler, Van Gerven dann auch diejenigen sein, die es zu schlagen gilt. Und da weiß er natürlich auch, dass er eben sich mit denen noch nicht hat messen können, so auf der allerhöchsten Ebene. Es gab dieses eine Match gegen Michael Smith, wo er dann knapp verloren hat, als der Weltmeister wurde und so, ne? Aber dementsprechend, da gab es jetzt noch nicht die ganz großen Erfolge auf den ganz großen Bühnen. Dementsprechend, ja, fand ich auch interessant, wie er sich denn geäußert hat zum Thema Darts Elite, Humphries, Littler, Van Gerven.
Also ich sehe das auf jeden Fall so, dass das halt genau die Leute sind, die es heißt zu schlagen, wenn du auf gut Deutsch, wenn du Weltmeister werden willst. Das sind die Leute, mit denen du dich messen musst. Das ist die Kategorie, in die ich auch reinrutschen möchte. Also sprich wirklich Top 5 in der Weltrangliste und natürlich wirklich bis nach ganz oben gestrebt. Natürlich merkt man, und ich glaube, das ist bei Van Gerven schon mit extrem am extremsten. Der hat eine ganz andere Ausstrahlung, wie sie halt einen Humphries oder einen Littler an den Tag bringen. Einfach von seinem Verhalten auch auf der Bühne. Aber an sich geht's für mich auch gar nicht so sehr darum, was die Gegner wirklich machen, sondern ich muss meine Dart spielen, ich muss meine Scores bringen, ich muss meine Checks bringen. Und wenn ich das mache, dann weiß ich, kann ich auf jeden Fall jeden gefährlich werden.
Ja, das definitiv. Das hat er schon gezeigt. Allerdings in diesem Jahr jetzt noch nicht so sehr auf der ganz großen Bühne bei den Major-Turnieren. Und da dann auch die Frage direkt an Martin. Haben die Major-Misserfolge vielleicht auch etwas kaputt gemacht?
Ich kann zur EM auf jeden Fall sagen, Setzlistenposition 1 nicht genutzt, würde ich so halt zum Beispiel gar nicht sagen, weil mein Gegner war immer noch Dirk van Dulvenbode, der jetzt natürlich auch wieder mittlerweile richtig gut spielt. Das ist auf jeden Fall keine Schande, gegen ihn zu verlieren. Natürlich, ich hätte es besser machen können und ich hätte auch als Sieger dieser Begegnung hervorgehen können. Aber er hat halt auch wirklich sehr gutes Momentum gehabt und bewiesen. Und ansonsten würde ich jetzt nicht mal zwangsweise sagen, dass es was kaputt gemacht hat, diese Misserfolge bei den Majors, sondern sie machen einen wirklich in erster Linie, finde ich, auch irgendwie mehr hungriger, weil ich schon Bock habe darauf, eben bei diesen Majors auch bestehen, nicht immer nur bei den kleinen Turnieren. Ich will nicht sagen Larifari-Turnier, weil das wäre komplett am Thema vorbei. Aber natürlich, bei den Majors möchte ich auch bestehen, weil das sind diese Turniere, die am meisten die Rangliste beeinflussen, die am meisten Aufmerksamkeit generieren, die auch am wahrscheinlichsten den Dartsport in Deutschland beeinflussen werden.
Ja, vielleicht hier nochmal ganz kurz zur Einordnung. Also dieses Thema Setzlistenposition 1 nicht genutzt, damit fängt er an, damit griffe er so eine Frage von mir direkt auf, weil ich habe das als Beispiel genommen für einen der Major-Misserfolge und da hat er eben das so eingeschätzt, dass das jetzt eben kein normaler Gegner gewesen sei mit Dirk van Dijvenbode in Runde 1 in Dortmund und das Thema Larifari-Turniere, das jetzt kein Zitat von mir, also das hat er dann schon von sich aus gesagt. Alleine, dass er es jetzt in den Mund nimmt, er hat natürlich gesagt, ja, das darf man so hart nicht sagen, aber alleine, dass er es so klar sagt und da schon noch eine Abgrenzung sieht, auch zwischen den Erfolgen, die er zweifellos gesammelt hat auf European Tour-Ebene und dann eben den ganz großen TV-Turnieren, gibt mir ein gutes Gefühl, weil das zeigt auch diesen Hunger, den Martin in sich trägt.
Und ich denke mal, dieser Hunger, der wird auch nochmal in einem gewissen Realismus bestärkt, dadurch, was wir halt in diesem Jahr gesehen haben, was auch möglich ist bei Spielern wirklich jenseits von der Top 16, die dann große Turniere gewinnen, nicht nur auf der European Tour, sondern eben auch bei den Major-Turnieren. Und da dann auch die Frage an Martin, ob ihm vielleicht so Siege von De Decker, von Ethaus das Gefühl geben, dass das ganz große Ding wirklich so ja, ganz nah und auch greifbar ist.
Ich bin ja ehrlich und ich wette, das werden auch schon viele zu Hause gesagt haben, der Ansatz zu sagen, wenn Richie Ethaus oder Mike De Decker Major gewinnen können, dann kann Martin Schindler das doch auch. Natürlich, der Gedanke war in mir auch und ich denke das auch. Aber gleichzeitig sage ich auch wirklich, ich hab das spielerische Know-how, dass ich gegen alle bestehen kann. Gegen Littler, gegen Humphries, gegen Van Gerven, gegen Michael Smith. Ich habe sie alle schon geschlagen. Ich habe sie auch bei größeren Turnieren auf Bühnen geschlagen. Und ich muss das halt einfach natürlich jetzt bringen, wenn es drauf ankommt. Und das ist, glaube ich, der entscheidendste Knackpunkt dabei. Ich mache mich da jetzt nicht verrückt. Ich setze mich da auch nicht so unter Druck, dass ich sage, es muss jetzt genau bei dieser WM passieren. Leute, bei dieser WM, also wenn es eine Flop-WM wird für mich, dann ist das so. Das wird nicht das Ende der Welt sein. Aber ich habe auf jeden Fall die Hoffnung und ich weiß, dass ich nicht so weit weg bin von dem allen, wie es vor 3, 4, 5 Jahren war. Und ich entwickle mich, ich werde, auch wenn es sich immer nicht anfühlt, ich werde von Tag zu Tag, von Monat zu Monat besser und hoffe wirklich darauf, dass ich jetzt bei dieser Weltmeisterschaft wirklich mal angreifen kann und nicht wieder nur 2 Spiele gewinnen und wieder raus.
Und abseits der Namen Richie Ethaus, Mike De Decker und viele weitere fielen natürlich auch im Rahmen dieser Presserunde der Name Luke Littler. Das habe ich auch nochmal aufgeworfen, weil da die Eindrücke von den PC Finals in Minot auch noch ganz frisch waren. Und mein Eindruck, den hatte ich ja auch hier im Podcast in der großen Analysefolge zuletzt geteilt, dass manche Spieler extrem früh die Flinte ins Korn werfen. Es macht jedenfalls den Anschein. Es wird viel rumgekumpelt auf der Bühne mit Luke Littler. Und gerade so ein Danny Noppert, aber auch ein Mike De Decker haben dann irgendwie so frühzeitig signalisiert, ja, blöd gelaufen, Luke Littler spielt halt seine 105 Punkte und da komme ich dann halt nicht mit. Und da wollte ich explizit wissen von Martin Schindler, ob er das ein bisschen ähnlich sieht.
Also natürlich muss man sagen, was Littler dieses Jahr gemacht hat, ist extraordinär. Also wird so natürlich auch in dem Alter wahrscheinlich vielleicht zu dieser Lebzeit nicht mehr passieren. Man weiß es natürlich nicht, aber er spielt schon Weltklasse und man merkt, dass viele, wie du schon sagst, auch wirklich immer, ich weiß nicht, sie sind nicht so bereit zu kämpfen. Und meiner Meinung nach ist das nicht die Herangehensweise, die man sowieso im Sport braucht. Natürlich muss man sagen, gegen jemanden wie Littler und auch gerade im Darts, wenn er dir davonläuft, wird es ganz, ganz schwer, da sich zurückzukämpfen. Aber wenn ich schon antrete und auch gerade vor Fernsehkameras und im Turnier alleine für mein eigenes Wohlbefinden, dann kann ich immer noch am nächsten Morgen wieder in den Spiegel gucken und sagen, ey, ich habe aber auch wirklich von der ersten bis zur letzten Minute alles gegeben und möchte da nicht, also ich würde da nicht meine Flinte ins Korn werfen, ich würde nicht vorzeitig aufgeben. Ist nicht meine Philosophie, ist nicht meine Vorstellung und ich finde das auch von außen betrachtet nicht gut, wenn andere Spieler das machen.
Finde ich auch hier wieder eine gute Aussage, eine kämpferische Aussage von Martin Schindler. Und im Zuge dieses Ganzen, auch mit dem Selbstvertrauen, was er hat, was er hier in Aussagen getätigt hat, kam dann natürlich auch die Frage, was denn auch seine Vorstellung davon ist, was er tun muss, was er erreichen muss, um vielleicht potenziell im nächsten Jahr der erste deutsche Teilnehmer in der Premier League zu sein.
Wenn ich Weltmeister werde, dann bin ich in der Premier League. Wenn ich ins Finale komme, denke ich mal auch. Aber ansonsten wahrscheinlich nicht. Deswegen erst die WM spielen und dann gucken wir weiter.
Ja, auch wenn Martin jetzt hier sich sehr bedeckt hält, was natürlich auch logisch ist. Mich würde mal interessieren, wie siehst du es denn? Also was muss Martin erreichen, damit es für die Premier League reichen kann?
Also reichen kann, spreche ich, also bei Können, das ist dann ist keine Garantie. Also Finale und Sieg, sage ich, ist garantiert. Reichen kann, Viertelfinale. Siehst du das ähnlich? Also ich könnte mir vorstellen, wenn er im neuen Jahr noch mit dabei ist, hier einen guten Run hat, das vielleicht doch spielerisch überzeugend ist und dann nicht unbedingt mit 0-5 rausgeht, sondern in einem engen Spiel mit 3-5, mit 4-5, irgendwie sowas um den Dreh, dann kann ich mir vorstellen, dass ein Martin Schindler auch in der Premier League ist, auch mit diesen zwei Erfolgen auf der European Tour und dass es ihm dann auch ein bisschen zugutekommen kann, dass wir eben nicht diese ganzen Namen haben, die jedes Jahr Thema sind, sondern dass wir da auch dann Namen haben, die schwächeln, die weit abgesackt sind in der Rangliste und dass dann eben einer von dieser neuen Garde für die Premier League Martin Schindler wäre. Was sagst du?
Ja, ich sehe auch das Viertelfinale erstmal als notwendige Bedingung, um überhaupt irgendwie ins Gespräch zu kommen. Das kann dann reichen, wenn es bis dahin auch so das ein oder andere Spiel gab, was wirklich überzeugend war, wo er richtig Lust auf mehr gemacht hat. Wir wissen alle, dass Gabriel Clemens ein Halbfinale damals nicht gereicht hat. Der Unterschied ist aber, dass natürlich Martin Schindler jetzt schon vorher mehr erreicht hat, als das damals bei Gabriel der Fall war, mit diesen zwei Siegen auf European Tour Level. Das ist eben schon noch ein anderer Schnack als Players Championships und dementsprechend wäre jetzt so ein WM-Viertelfinale vielleicht schon eine Möglichkeit, um sich in Stellung zu bringen und dann wäre es natürlich entscheidend, dass vielleicht so ein Überraschungsmann jetzt nicht irgendwie noch im Halbfinale-Finale steht. Also das wäre dann natürlich auch noch Bedingung, sprich, dass da sich auch wenig Spieler aufdrängen werden für eine Premier League-Teilnahme. Also so würde ich es gerade sehen.
Vom Thema Premier League kommen wir jetzt zum generellen Jahr von Martin Schindler. Er hat ja selber gesagt, das Jahr war spielerisch nicht gut, aber erfolgreich. Vielleicht hören wir da nochmal rein in seine Jahresbewertung.
Na, also ich sag mal so, für mich ist dieses Jahr 2024 ein gutes Zeichen dafür, dass selbst wenn ich nicht fantastisch oder großartig spiele, dass ich trotzdem meine Spiele holen und gewinnen kann. Woran das jetzt genau liegt, wenn ich es wüsste, dann wäre es mir wahrscheinlich nicht passiert. Ich glaube, es ist wichtig, immer weiterzumachen. Ich glaube, es ist wichtig, ich sag mal, sich nicht verrückt zu machen dadurch. Man muss es halt natürlich, ich sag mal so, man muss sich von außen auch selber quasi bewerten können und sagen können, statistisch gesehen nicht hervorragend, nicht super, ergebnistechnisch teilweise richtig gut, teilweise auch schlecht. Und ich bin ehrlich, es war ein gutes Jahr. Ich bin insgesamt zufrieden mit diesem Jahr. Ich baue auf das Jahr auf und hoffe, dass ich 25 das Jahr noch besser machen kann als 24.
Auch hier, Micha, wage ich mal zu behaupten, dass das nicht jeder und auch nicht der alte Martin Schindler genauso bewertet hätte, dass es nämlich majortechnisch wirklich nicht so pralle war. Da muss man sich die Bilanz mal anschauen, da gab es nicht so viele Siege und dementsprechend finde ich diese Bewertung auch nüchtern und sachlich richtig und vor allen Dingen nicht so von den zweifellos sehr, sehr starken Triumphen auf der European Tour Bühne, aber nicht zu sehr davon getragen.
Nee, ich finde es sehr, sehr ehrlich. dahingehend eigentlich auch relativ gut, weil, also man sagt ja immer so, ja, ich sag mal, Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. Also du musst ja erstmal selber erkennen und auch ehrlich deine Leistungen einschätzen, sagen, das war gut, das war nicht gut. Und das schafft Martin relativ gut, so eine gewisse Nüchternheit zu bewahren, trotz dieser zwei Siege auf der European Tour, die in Deutschland ja auch wirklich hochgehypt worden sind und das an sich auch zu Recht, muss man sagen. Aber ja, das war wirklich schon gar nicht so verkehrt. Da jetzt aber auch die Frage an Martin direkt hier in Bezug auch auf dieses Jahr, was Martin einschätzt, was ist seine größte Stärke, was ist seine größte Achillesferse?
Ich glaube, meine größte Stärke ist tatsächlich meine doch ganz gute Konstanz, dass ich irgendwie in jedem Spiel immer ein gewisses Level und ich glaube auch gerade mit meinen eigenen Anwürfen durchbringe. Aber ich glaube, meine Achillesferse war jetzt auch gerade so die letzten Monate betrachtet immer mal wieder ja, ein bisschen die Doppel. Also es gab Spiele, da war, oder auch Turniere, da war ich richtig gut auf meinen Doppeln und dann irgendwie im nächsten Moment war irgendwie wieder alles weg. Also im nächsten Turnier war es irgendwie wieder nicht mehr gegeben. Auch gerade den Grand Slam, da habe ich es wahrscheinlich eben aufgrund der Doppel eben nicht geschafft, die Gruppe zu bestehen. Aber war halt dann doch vom Scoring her ganz konstant unterwegs. Ich würde sagen, das Scoring läuft ganz konstant gut. Die Doppel sind immer so ein bisschen das Problem.
Ja, die Niederlage gegen Noppert im letzten Gruppenspiel beim Grand Slam in der Vorrunde natürlich das Paradebeispiel für wirklich eine verpasste Chance von Martin Schindler. Da stand natürlich das Achtelfinale drauf. Da war die Tür offen wie ein Scheunentor, wie das Sprichwörtliche in zwei Lecks, und er hat es eben nicht geschafft. Kommen wir jetzt mal weg von dem Thema, was war gut, was war schlecht. Mal eine ganz praktische Frage zum Material. Wie wird Martin da auflaufen, jetzt gerade auch nach dem noch immer frischen Wechsel zu Bulls?
Na, also jetzt zur Weltmeisterschaft bleibe ich noch bei meinen jetzigen Darts. Das ist auch natürlich alles logischerweise mit der Firma Bulls abgeklärt. Aber es wird auch neue Darts geben. Noch möchte ich nicht zu viel spoilern, aber die Form wird natürlich schon beibehalten. Das wäre auch Quatsch, die Form zu ändern. Aber es wird neue Barrels geben auf jeden Fall.
Und ein bisschen damit einhergehend natürlich jetzt auch die Frage zum Trainingspensum von Martin vor der WM, wie er das alles angeht, wie er trainiert, wie sieht's da einfach bei ihm aus, wie bereitet er sich auf die WM vor?
Ich habe mich daran orientiert, ich habe mir selber einen Plan geschrieben, gerade in Richtung mit normalem Oki, so wie vorher auch, also normales Training zu bearbeiten, ungefähr 4 Stunden am Tag, 2 morgens, 2 abends. Dann habe ich noch ungefähr so 1 Stunde, 1,5 Stunden Mentaltraining drin mit verschiedensten Übungen, was quasi auch mit beinhaltet, den Alltag anders zu erleben, um seine eigene Routine zu brechen. Und ich möchte auch wesentlich mehr im Sportbereich aktiv sein, also richtig in Richtung Krafttraining auch mit reinbringen, um halt natürlich auch die körperliche Fitness anzuheben. Und das werden so die nächsten 3 Wochen sein und natürlich auch die Zeit dann über die Weltmeisterschaft hinaus. Und ja, habe mir da schon ein gutes Pensum quasi auf meinen eigenen Rücken geschrieben. Und jetzt das auch umzusetzen.
Ja, ich hoffe, es ist kein permanentes Tattoo auf dem eigenen Rücken, aber wir wissen alle, wie es Martin gemeint hat. Auch da natürlich sehr vielseitiges Training, nicht nur am Oki stehen, sondern auch Krafttraining und Mentaltraining. Sieht man auch mal wieder, wie wichtig Mentaltraining dann auch für viele Spitzenspieler, nicht für alle, aber für viele Spitzenspieler geworden ist. Zum Thema Training, es gibt auch einen deutschen Trainingspartner nicht ganz so weit von ihm entfernt und der hat sich auch erstmals für die WM qualifiziert, Nico Springer, und auch da gibt es ein gemeinsames Training im Vorfeld des Turniers.
Nico und ich, wir haben auch noch einen Drehtermin mit Sport1 zusammen und im Anschluss werden wir dann auch noch zusammen spielen, das ist schon ausgemacht, aber ansonsten bisher noch nichts, weil so viele Tage sind es ja dann im Endeffekt doch nicht. Und dann bin ich ja doch ganz gerne zu Hause und bei meiner Familie. Darüber freue ich mich schon. Und ja, ansonsten beim Turnier selber wird sich zeigen, wer halt wann, wie, wo spielen muss, wer da ist. Und wenn jetzt natürlich ein Gagger da ist, dann spiele ich auch mit dem Gagger. Ist ein Florian da, dann spiele ich mit dem Florian im Hotel oder vor Ort, je nachdem.
Und aber jetzt auch noch hier die Frage, um die WM-Vorbereitung so ein bisschen abzuschließen. Was wird konkret verändert in der WM-Vorbereitung bei Martin?
Das Einzige, was wir halt jetzt eventuell gucken, ist einfach nur ein bisschen die Reiserei in den Griff zu bekommen, dass an Weihnachten quasi meine Frau und mein Kind nicht alleine zu Hause sein müssen, sondern wenn ich im Bereich des 22., 23. Dezember spiele, dass sie ja zum Beispiel mit nach England kommen und dann sind die mit in England, weil ich möchte nicht vom Kopf her, dass mein Kind quasi daran sich gewöhnt, dass an Weihnachten irgendwie der Papa nicht da ist. Und finde ich persönlich sehr, sehr blöd, und deswegen haben wir da jetzt geguckt, dass wir da uns einen Plan zusammen machen, und das ist im Prinzip das, einzig wirklich Große, was jetzt verändert wurde im Bereich zu vorher.
Ja, erstmal muss man dazu noch einordnend sagen, es kam wirklich eine halbe Stunde nach diesem Gespräch, kam dann wirklich das Schedule der PDC raus und Martin Schindler wird ja tatsächlich dann eben erst kurz vor Weihnachten in sein erstes Spiel starten, 20 Uhr am Sonntag, den 22. Dezember, also wirklich kurz vor Weihnachten. Das heißt, ich entnehme jetzt seinen Äußerungen, dass tatsächlich dann auch seine Familie vor Ort sein wird, was jetzt nicht häufig der Fall war in der jüngeren Vergangenheit. Also er ist ja jetzt auch sehr oft alleine gereist, auch ohne einen Janni in den vergangenen Events, anders zum Beispiel jetzt eben nur in Frankfurt zum Beispiel, weil das natürlich nah dran ist, also der World Cup zu seinem Heimatort, da pennt er ja dann auch zu Hause, da war dann auch seine Frau vor Ort, Janni natürlich auch und dementsprechend bin ich gespannt, das dürfte ja dann aber darauf hinauslaufen, dass die Familie auch bei seinem oder während seines ersten Spiels dann vor Ort ist und ganz generell dieses Thema, dass sich sein Kind quasi daran gewöhnt, dass an Weihnachten der Papa nicht da ist, kann ich auch komplett nachvollziehen, interessant natürlich auch. Sein Kind ist ja geboren, ich glaube am 13. Dezember, müsste 2022 der Fall gewesen sein. Da hat er jetzt noch das Glück, dass das immer vor WM statt ist. Sollte die WM jetzt wirklich nach vorne rücken, auch diese zusätzlichen 4 Tage mit der 128er WM, würde das natürlich bedeuten, dass jetzt künftig vielleicht auch Martin am Geburtstag seines Kindes spielen muss. Das wäre dann natürlich nicht so schön.
Ja, das wäre auf jeden Fall eine Veränderung, die er irgendwie in seinen Kalender mit unterbringen muss. Aber auch abseits von der ganzen familiären Situation auch nochmal die Frage an Martin, was ist denn der größte Unterschied auch bei dir im Vergleich zu deiner allerersten WM mit 20?
Also ich sehe die Dinge wesentlich ernster, einfach mit einem ganz anderen Verantwortungswinkel. Ich bin halt einfach auch wesentlich reifer geworden. Ich meine, damals war ich 20 Jahre alt. Und habe das alles immer noch nicht so ernst gesehen. Und es war halt schön, dass ich bei der WM mit dabei war und habe halt noch nicht mal so weit vorausgedacht, dass es mal so weit kommen könnte. Für mich war das damals immer, wie man so schön gesagt hat, alles Bonus. Und das ist heute kein Bonus mehr, sondern das ist Pflicht.
Knallharte Aussage von Martin, es ist Pflicht, kein Bonus mehr. Ja, der Mann ist erwachsen geworden und dementsprechend auch ein ganz anderer Spieler, ein viel professionellerer Spieler. Daran schloss jetzt die Frage an, welcher Alli-Pelli-Moment war denn der bislang größte für Martin Schindler? Er hat ja selbst so ein bisschen gesagt, ja, ihm fehlt so das gute Resultat noch, ne? Es ging noch nicht ins Achtelfinale oder darüber hinaus erst recht nicht und dementsprechend, ja, hat er jetzt kurioserweise 2 Spiele nennen müssen vielleicht, die am Ende gar nicht siegreich zu Ende ging für ihn.
Ich fand die beiden Spiele gegen Michael Smith und Scott Williams schon wirklich beide toll, weil es waren einfach richtige, das waren geile Clashes. Ich glaube, die haben auch Spaß gemacht zum Zugucken, auch wenn das Ergebnis vielleicht nicht auf meiner Seite war. Aber die Spiele haben einfach auch Bock gemacht zu spielen. Und ich meine, in beiden Spielen war ich eigentlich immer der tonangebende Spieler und haben sie beide nicht über die Linie bekommen. Aber sie haben schon Spaß gemacht zu spielen. Es war trotzdem gut, es war toll. Einfach nur das Ergebnis war halt nicht da, aber die beiden Spiele haben mir schon echt Spaß gemacht.
Jetzt muss es natürlich darum gehen, dass solche Spiele auch mal gewonnen werden.
Ja, definitiv. Das wird in diesem Jahr auch der große Punkt bei Martin sein. Und ich meine, das würde ja potenziell auch schon mit einem Spiel gegen einen Dimitri Vandenberg anfangen, wenn er sagt, dritte Runde ist nicht akzeptabel. Wenn es dann zu diesem Spiel kommen würde, das wäre jetzt nicht Kategorie Michael Smith, aber auch nicht Kategorie Scott Williams, sondern irgendwo dazwischen. Und wenn er sagt, das wäre nicht akzeptabel, dann nicht durchzukommen, dann geht Martin da ja schon dran mit der Prämisse, dieses Spiel auch zu gewinnen, nicht nur zu wollen, sondern dass das die Erwartungshaltung ist. Martin hatte ja neulich auch im Rahmen von Minehead und den Players Championship Finals eine Fragerunde auf Social Media bei sich auf Instagram gemacht und da hat er zu einer Frage auch geantwortet, dass alles aktuell etwas zu viel ist. Und da jetzt auch nochmal die Nachfrage an Martin, was er genau damit meinte, dass alles aktuell einfach zu viel ist.
Also ich habe halt einfach gemerkt, dass alleine vom Turnierkalender war jetzt einfach eine Menge los, dass richtig häufig Players Championships in der Woche waren, European Tour am Wochenende war. Das war immer ein bisschen das Problem dabei. Und man merkt halt, dass natürlich auch Veranstaltungen von außen jetzt mit dazukommen, dass zum Beispiel ich jetzt hier halt in Münster sitze bei Bulls, dass ich nächste Woche zum Beispiel schon wieder für Bulls im Einsatz sein werde, bei der ISPO in München. Dass halt solche, ich sag jetzt mal B-Veranstaltungen, die halt auch Pflichtveranstaltungen sind, die kommen dann halt mit dazu, wo es natürlich für mich jetzt heißt, wirklich sich herauszukristallisieren, wie man das am besten immer alles plant und wie man sich das legt und da eben die Balance zu finden. Und für mich ist das jetzt seit diesem Jahr eben als Deutsche Nummer 1 neu, eben, ich sag mal, ein bisschen gefragter zu sein als die Jahre natürlich zuvor, wo wahrscheinlich Gaga ähnlichen Trubel immer hatte. Und so versuchen wir das jetzt halt eben, wie zum Beispiel hier mit diesem Meeting, alles so zu regeln, dass man halt möglichst irgendwie für jeden was macht, aber halt den zeitlichen Druck einspannt. Das meinte ich damit. Und ich habe halt natürlich auch gemerkt, eben durch dieses viel unterwegs sein, reisen, dass gerade der Kopf, dass gerade das Mentale, die Psyche halt immer natürlich immer ein bisschen darunter leidet und die Regenerationsphasen halt gar nicht immer so da sind. Und das war im Prinzip das, was ich damit meinte.
Ja, in dem Ton hat jetzt Martin natürlich auch nochmal mit eigenen Worten bestätigt, dass der Status als deutsche Nummer 1 vor allen Dingen dann eben ein bisschen mehr Trubel mit sich bringt. Also jetzt sind wir schon sehr in dieser, ich sag mal, im gefühligen Teil des Interviews, aber da kommt ja dann auch immer viel oder schimmert viel durch, was auch den Menschen hinter dem Spieler so ein bisschen auszeichnet und was bei ihm sicherlich eine große Rolle spielt und was er auch bestätigt hat, ist natürlich die Geburt seiner Tochter vor 2 Jahren und dementsprechend auch die Bedeutung des Vaterseins und was das ausmacht für das eigene Spiel, für den eigenen professionellen Herangehensweise an den Sport.
Ich sag mal so, ich habe zu meinem Vater immer oft gesehen, als ob er der größte Held gewesen ist und war. Und stell mir halt vor, wie das halt für quasi meine Tochter dann in Zukunft immer sein wird. Und dass sie quasi auf den Fernseher guckt und sagt, Papa ist der Größte, Papa ist der Tollste. Und genau diesen Gedanken versuche ich mir halt auch immer wieder, wenn es in mir kriselt, hervorzurufen und halt quasi so mir vorzustellen, Papa, du schaffst das. Papa, du machst das. Ich glaube an dich. Und weil ich weiß nicht, die gerade man merkt jetzt, unser Kind ist jetzt fast 2 Jahre alt, man merkt halt wirklich diese mehr oder weniger bedingungslose Liebe, die sich halt einfach toll anfühlt. Und genau versuche ich dieses Gefühl auch, wenn es kriselt natürlich, wenn es schlecht läuft oder wenn man das Gefühl hat, es fehlt an etwas, genau das hervorzurufen, wenn das ungefähr verständlich ist, was ich meine.
Ich glaube, das haben wir schon verstanden, was Martin hier gemeint hat. Und dann jetzt auch nochmal die Frage an ihn explizit zu seinem Walk-on-Song bei der WM. Wird er da bei seinem Walk-on-Song bleiben, der ja in England bekanntlich nicht ganz so gut ankommt? Martin, wie sieht's aus?
In Deutschland gibt's keine Frage mit Rammstein, ich will. In England ein bisschen problematischer, weil der Song halt einfach nicht ankommt. Die Interaktion ist so nicht gegeben. Vielleicht überlege ich mir mal noch etwas, vielleicht lasse ich mir noch was einfallen, was mir gut gefällt. Hab gehört, Radio Gaga kommt in England ganz gut an. Nein, natürlich nicht.
Radio Gaga gegen Gabriel Clemens im Achtelfinale.
Ja, das wär's doch, damit reinkommen. Nein, muss Martin mal schauen. Also ich denke, ist aber auch ein Nebenschauplatz jetzt der Walk-on-Song. Also ist natürlich nice to have, gerade wenn man dann einen Walk-on-Song hat, der im Alley-Pally, der bei der WM richtig gut funktioniert, aber ist jetzt halt nicht der Hauptfokus drauf.
Ja, du sagst das so leicht, aber ich habe mal die Erfahrung gemacht, was auch aus einer Pressekonferenz dann wirklich herauskommt, was dann viel zitiert wird. Und es war 2023 World Cup in Frankfurt, da war gerade diese große Rammstein-Debatte in Deutschland. Und da habe ich dann auch Martin gefragt nach dem Auftaktsieg von Team Deutschland dort, ob er da irgendwie was am Walk-On ändert. Und da hat er ja dann auch gesagt, dass er das jetzt erstmal nicht mehr nutzen wird und so. Und auf einmal war am nächsten Tag war die deutsche Presselandschaft voll damit. Es ging null um den Sport, aber in dem Fall war das natürlich ein Riesenthema. Deswegen vielleicht wegen dieser Rammstein-Komponente werden dann vielleicht manche Leute denken, wenn sie das nicht hören, jetzt ist er da irgendwie eingeknickt oder so wegen der negativen Presse, die es gab über Rammstein. Aber das hat er jetzt ja hiermit auch deutlich gemacht. Es liegt einzig und allein daran, dass das in England überhaupt nicht ankommt.
Und dann jetzt auch nochmal die Frage an Martin zum möglichen Spiel zwischen Nico Springer und Scott Williams. Gibt es irgendwelche Tipps von ihm an Nico, die er hier gefunden hat?
Also ich habe jetzt mit Nico noch nicht wirklich intensiv gesprochen über das alles. Natürlich muss man sagen, die Aussage, die er da getroffen hat, die war sehr, sehr unschön und hatte im Endeffekt auch nichts mit dem Thema Dart oder sonst irgendwas zu tun. Sind wir ehrlich, das ist alles in der Vergangenheit, ist geschehen und niemand von uns kann es mehr heutzutage ändern, wir können es nur besser machen. Bin ehrlich, ich habe die Aussage ihm auch ein bisschen nachgetragen, aber Ich weiß nicht, irgendwie muss ich ehrlich sagen, ich bin mir ziemlich sicher, dass das wesentlich eine Sache war, die er gesagt hat, die mehr aus Adrenalin entstanden ist als alles andere. Ich glaube, Scott Williams war mega happy, dass er dieses Spiel gewonnen hat, weil ich habe es ihm nicht einfach gemacht. Und er hat einfach nicht drüber nachgedacht, was er gesagt hat. Und das ist natürlich auch manchmal immer ein bisschen die journalistische Falle, dass man sich äußert in dem Moment, wo man gar nicht so Herr der Dinge ist, sondern irgendwie eine ganze Menge in einem passiert, die man irgendwie selber ganz schwer einordnen kann.
Ja, also dieses Thema geht natürlich eben nicht. Also Nico Springers Spiel gegen Scott Williams kann man nicht besprechen, ohne eben auf den Weltkriegsvergleich hinzuweisen. Und das hat Martin auch nochmal gemacht und hat das nochmal klar eingeordnet. Hat auch, finde ich, da wieder sehr ehrlich gesagt, dass er das damals ziemlich kacke fand, auch zu Recht, aber dass das Ganze auch aus der Welt ist. Und dementsprechend, ja, Nico Springer gegen Scott Williams wird natürlich ein besonderes Spiel, aber ist jetzt auch nicht unser Thema. Wir werden sicherlich jetzt im Laufe des Checkout-WM-Countdowns auch nochmal expliziter über diese Partie sprechen, bleiben jetzt nochmal ein bisschen
bei. Greifst du hier was vorweg?
Ja, einfach mal so. Einfach mal so.
Gut.
Überrascht dann, wahrscheinlich aber auch nicht die meisten Leute, ne?
Dann greife ich vielleicht auch noch was vorweg. Aber erstmal Martins Worte hier zur Causa Noah Lynn van Leeuwen. Hattest du ihn auch noch mal extra nachgefragt, wie er aktuell auf die ganze Situation schaut?
Es ist natürlich schon mal aufgekommen, aber das ist jetzt nicht so, dass man darüber häufiger oder regelmäßig redet. Ich glaube eher, dass eben so ein Gesprächsstoff eben durch Dieter Hetman ausgelöst wurde, weil sie halt ja dann, ich glaube, sogar ein Turnier nicht gespielt hat, als sie gegen sie spielen musste oder so. Und über sowas redet man denn halt natürlich eher über die Reaktion von anderen, aber nicht in dem Belang, dass man jetzt halt irgendwie sagt, ich bin da ehrlich, ich stelle mich da nicht irgendwie irgendwo auf irgendeine Seite und sage, die darf nicht oder die darf auf jeden Fall. Ich bin ehrlich, lasst mich da raus, ich habe damit alles nichts zu tun. Es beeinflusst nicht mein eigenes Spiel, es beeinflusst nicht meine eigene Zukunft. Ich konzentriere mich da lieber auf mich. Weil ich bin so, bist du nett zu mir, bin ich nett zu dir, mir ist da völlig wurscht, bist du Mann, bist du Frau, bist du irgendwo dazwischen, was es da ja mittlerweile heutzutage alles gibt, das ist meine Philosophie.
Ja, auch hier muss man sagen, natürlich ein undankbares Thema für Martin, aber auch logisch, dass in so einer Runde dann so etwas angesprochen werden wird. Das ist bei Gabriel Clemens und Ricardo Pietrzko sicherlich auch nicht anders bei den Presserunden und dementsprechend, ich glaube, er hat es ganz souverän gelöst und ich denke, es ist auch jetzt nicht Martins Aufgabe, da irgendwie sich total klar zu äußern, auf irgendeine Seite zu stellen oder so. Es muss jeder mit sich selbst ausmachen. Und vor allen Dingen ist es halt wichtig, dass er jetzt auch aber sagt, dass das oder suggeriert, dass das, was Dieter Hetman gemacht hat, jetzt sicherlich der Sache auch nicht zuträglich war. Ne? Also da wird natürlich dann auch eine seriöse Debatte früh im Keim erstickt. Also jetzt haben wir so ein bisschen die abseitigen Themen zum Ende dieses Interviews. Und da ging es dann jetzt auch noch ein bisschen weiter. Auch das jetzt kein Martin Schindler-typisches Thema. Aber ich wollte ihn mal wissen, wie er denn dazu steht, dass eine WM dann sehr wahrscheinlich schon ab 2025, 26, also in einem Jahr mit 128 Spielern statt 96 ausgetragen wird.
Nein, also ich finde absolut, dass die WM durchaus größer gemacht werden darf. Ich finde, dass das doch auch ein gutes Zeichen ist, dass die WM größer wird. Genauso machen es ja die anderen Sportarten auch, egal ob Fußball, dass man zum Beispiel auch die Europameisterschaft ja wesentlich größer gezogen hat über die letzten Jahre, die Fußball-Weltmeisterschaften ja auch. Und das ist doch auch super, dass das im Darts passiert.
Ja, sehe ich ein bisschen anders. Also, dass Fußballturniere jetzt einfach nach oben gezogen wurden in der Teilnehmeranzahl, findet nicht jeder geil. Ne? Das muss man hier schon erwähnen. Also ich glaube nicht, dass es da so einen Automatismus gibt. Hat sicherlich positive Aspekte, aber findet jetzt auch nicht jeder gut. Dementsprechend deswegen wollte ich auch die Frage explizit stellen.
Eine letzte Frage, die definitiv auch positive und negative Aspekte mit sich bringen kann, wo manche Leute sagen, das ist gut, es entwickelt sich weiter, wo andere Leute sagen, das ist vielleicht aus nostalgischen Gründen, aus Tradition her auch nicht so gut, ist natürlich die Frage nach der Zukunft im Ellipelli. Da hängen sicherlich für den einen oder anderen mehr Emotionen und Erinnerungen dran als für den anderen. Und da jetzt auch nochmal die Frage an Martin, wie er die Zukunft der Darts-WM auch im Ellipelli sieht oder ob er damit fein wäre, wenn die WM aus dem Ellipelli rausgeht?
Also meiner Meinung nach absolut darf die WM auch in der Zukunft gerne woanders sein, weil so toll und so legendär auch der Ellipelli ist, wenn die Nachfrage natürlich steigt und wir den Dartsport auch alle größer machen wollen, darf es natürlich auch gerne ab einem anderen Punkt eine andere Halle sein oder natürlich auch gerne ein anderes Land, weil ich glaube, das zeichnet ab einem Punkt halt auch dann den Sport einfach aus, dass der Sport es geschafft hat, auch England zu verlassen und dass eben die ganzen großen Majors halt auch nicht mehr nur in England sein müssen. Zum Beispiel, wir haben jetzt die EDC in Dortmund, ist ein Riesenerfolg, ist ein super verkauftes Major. Der World Cup in Frankfurt ist jedes Jahr geil aufs Neue. Und die waren ja auch nicht immer da. Und ich denke, das ist einfach die Entwicklung in einem Sport, die halt sein muss. Das vielleicht kann man ja auch im Ellipelli bleiben, aber man nimmt halt einfach die Main Hall und nicht mehr diese kleine West Hall im Vergleich. Natürlich würde ein bisschen die Stimmung auf Dauer wahrscheinlich abfallen, weil der Raum halt extrem riesig ist. Aber im Prinzip vielleicht, weil man es nicht weiß, was passiert, ich denke, dass das schon die Zukunft des Sports sein kann und wird. Entweder man bleibt im Ellipelli und geht halt in die größere Halle, oder man geht natürlich in ganz andere Hallen oder vielleicht halt auch in ganz andere Länder.
Ja, wahrscheinlich muss man sagen, ist Martin der Realität hier gar nicht so weit entfernt oder von der Realität gar nicht so weit entfernt. Ich persönlich kann nur immer davor warnen, dass die PDC da früh schnell oder vorschnell irgendwie den Schritt rausgeht. Deswegen vielleicht ist es ja auch eine Art Kompromiss, dass man jetzt erstmal mit den 128 Teilnehmern noch 4 weitere Tage hat, 8 zusätzliche Sessions. Natürlich werden auch dann wahrscheinlich alle Tickets in sehr schneller Zeit verkauft sein, aber ich glaube persönlich noch nicht daran, dass es allzu schnell jetzt eben in einen anderen Austragungsort gehen wird. Und sollte man da in die Main Hall gehen, hätte das natürlich zur Folge, dass alles andere dann in die kleinere Halle gehen muss. Und das wiederum ist logistisch eigentlich nicht möglich. Dementsprechend, ja, würde eigentlich die Losung heißen Ellipelli West Hall oder dann eben nicht mehr Ellipelli. Und da bin ich jetzt irgendwie noch nicht so pessimistisch aus meiner Warte, dass es da wirklich einen Schritt rausgehen wird. Aber auch das werden wir abwarten. Dieses Jahr definitiv alles Alexandra Palace, wie wir es gewohnt sind.
Ja, das ist ja auch ein Thema, was wir hier bei Checkout auch jetzt nicht zum ersten Mal aufkommen lassen und darüber diskutiert haben, wo wir durchaus auch ein bisschen andere Meinungen haben, aber grundsätzlich beide einfach auch gespannt sind, was kommen wird. Und damit würde ich sagen, setzen wir einen Haken hinter das Interview hier mit Martin. Es waren viele sehr, sehr gute Einblicke, muss man sagen. Ein sehr vielseitiges Gespräch, auch sehr viele verschiedene Themen, auch teilweise so ein paar Randthemen. Aber was am meisten hängen geblieben ist, sind eigentlich auch die Aussagen, die er relativ zu Beginn getroffen hat. Also was mir immer noch nachklingt, definitiv zweite oder dritte Runde bei der WM ist nicht akzeptabel in dieser Wortwahl. Finde ich nach wie vor richtig stark. Und auch wie er sein Jahr bei den Major-Turnieren seine Leistung einordnet. Das finde ich schon sehr ehrlich und sehr gut. Und das ja macht eigentlich auch Mut, dass Martin da auf den richtigen Wegen ist, sich da nicht zufrieden gibt und ja deswegen auch potenziell bei der WM oder auch im nächsten Jahr 2025 wirklich wird angreifen können.
Ja, und erstmal will er jetzt natürlich angreifen in seinem Auftaktmatch gegen Callum Ritz oder Romeo Grybavac, 22. Dezember. Also bis dahin werden noch einige Spiele gespielt. Und dann werden wir natürlich auch Martin Schindler begleiten während dieser Weltmeisterschaft. Danke an dieser Stelle fürs Dabeisein. Hat wie immer Spaß gemacht. Danke auch nochmal natürlich an dieser Stelle an Martin Schindler, dass da zumindest dann so eine Presserunde möglich war. Auch wenn wir natürlich immer lieber im 1:1 sprechen. Aber ich denke, ihr habt trotzdem auch aus diesem Gespräch einiges mitgenommen. Micha, wie immer, hat Spaß gemacht, auch mit dir, ne? Nicht nur mit Martin. War wie immer schön. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge im Checkout WM Countdown.
So machen wir's. Bis dahin. Ciao.
Ciao.